Vielleicht erinnern sich die Zuhörer noch an das sogenannte Dreamliner-Event. Das war dieses Ereignis 2013, dass ein Dreamliner der Boeing-Gesellschaft in USA landen musste, ich glaube in Boston, weil es zu einer Rauchentwicklung kam, die Batterie sich dort eben selbst entzündet hat. Und nach einer langen Untersuchung hat man eben herausgefunden, das lag unter anderem daran, dass die in Japan zu lange bei tiefen Temperaturen im Winter im Hangar gestanden hat, morgens dann aufgeladen wurde bei tiefen Temperaturen und dadurch wurde dann einer der wirklich schlimmen Degradationsmechanismen, das Plating und Thermal Runaway, initiiert, was dazu führte, dass die ganze Zelle, also der ganze Zellblock anfing zu kokeln, sage ich mal, so wirklich also zu brennen. Das heißt, die tiefen Temperaturen verbunden mit der hohen Laderate, das ist das Schlimmste.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute Professor Arnulf Laatz und Professor Axel Groß. Herzlich willkommen im Podcast.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Laatz, Sie sind Professor für multiphysikalische Modellierung an der Universität Ulm und leiten die Forschungsgruppe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt am Helmholtz-Institut Ulm. Daneben sind Sie auch aktiv beim Polis-Exzellenz-Cluster und bei der Forschungsplattform Celeste. Herr Groß, Sie sind Institutsdirektor des Instituts für Theoretische Chemie an der Universität Ulm. Sie sind außerdem Gruppenleiter am Helmholtz-Institut Ulm und ebenfalls Mitglied bei Polis und Celeste.
Wir möchten mit Ihnen beiden einen Online-Rechner, einen Batterierechner testen und zusammen mit Ihnen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal erkunden, was es denn jetzt mit der Degradation von Batterien so auf sich hat. Vielleicht haben die beiden Professoren hier auch ein paar Tipps, wie sie ihre Batterie zu Hause behandeln können. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Online-Rechner von Stefan Klapsus. Den haben wir natürlich unter dem Podcast auch nochmal verlinkt. Da kann man die Nutzungsdaten seiner Batterien eingeben und so ein bisschen prognostizieren, wie lange diese Batterien denn so durchhalten. Jetzt gebe ich einfach mal die Daten in diesen Rechner ein von meinem Apple iPhone. Ladezyklen pro Woche würde ich sagen, ich lade jeden Tag auf. Insofern 7 Ladezyklen pro Woche. Den State of Charge, ich lade immer wirklich bis 100% voll. Jetzt weiß ich, das darf man nicht machen. Ich mache es aber trotzdem. Ich entlade mein Handy so ungefähr bis 15%. Also bei 15% stecke ich mein Handy dann abends immer an. Die Ladegeschwindigkeit ist bei mir eigentlich ganz gut. Ich habe so einen Auflader, das ist kein Schnelllader, deswegen gebe ich hier mal an, C-Rate 0,5 und die Temperatur, die bewegt sich eigentlich normalerweise auch immer im normalen Bereich. Ich glaube, hier gebe ich mal 25 Grad an. Und jetzt spuckt mir der Rechner aus, dass die Akkukapazität auf unter 70% fällt und das schon nach 2,4 Jahren. Das kommt mir auf den ersten Blick sehr, sehr kurz vor. Und diese Batterie von meinem iPhone schafft offenbar nur 900 Ladezyklen.
Herr Laatz, jetzt haben Sie ja diesen Rechner auch ausgiebig testen können. Sie kennen sich natürlich bestens mit den Degradationsgesetzen von Batteriezellen aus. Wie fällt denn so generell Ihr Urteil über diesen Rechner aus?
Also mein erster Eindruck von diesem Rechner ist durchaus positiv. Ich glaube, die wesentlichen Trends für die Alterung sind recht gut wiedergegeben. Wo ich sehr skeptisch wäre über die exakten Zahlen, die da rausgespuckt werden. Aus meiner Erfahrung weiß ich eben, dass es einfach nicht möglich ist, so genau vorherzusagen, wie lange eine Batterie lebt. Aus Zusammenarbeit mit der Industrie wissen wir, dass je nachdem, welche Charge man hat, man durchaus unterschiedliche Lebensdauern haben kann für die angeblich gleiche Batterie. Und das beeinflusst alles so ein bisschen mein Vertrauen in einen Rechner, der mir exakt sagt, wie lange mein Akku leben kann.
Herr Groß, stimmt dieser Rechner aus Ihrer Sicht so ganz grob mal mit dem ersten Blick?
Ja, wir vergleichen gerne qualitative und quantitative Aussagen. Qualitative Aussagen geben den Trend an, das heißt, welche Faktoren sind wichtig, um die Lebensdauer der Batterie zu beeinflussen. Und dort ist der Rechner sicher sehr gut. Er hat die ganzen richtigen Parameter, die die Lebenszeit einer Batterie beeinflussen, nimmt er mit. Quantitativ bedeutet sozusagen, ist die Zahl, ist diese Anzahl der Ladezyklen korrekt? Ist diese Anzahl der Lebensdauer, wie viele Jahre ist das korrekt? Und da würde ich mit Arnulf gehen, dass ich dort sehr, sehr skeptisch wäre. Zum Beispiel ist gar nicht klar spezifiziert, was für eine Lithium-Ionen-Batterie dort ist. Und zum Beispiel könnte man sagen, dass zum Beispiel in unseren Handys, da steckt der Ferrari der Lithium-Ionen-Batterien drin. Das heißt, die sind auf sehr, sehr viel Benutzung, sehr oft aufladen und so geeicht und können im Idealfall bis zu 10.000 Mal zykliert werden. Wenn wir dagegen zum Beispiel wiederum eine Batterie vergleichen, wie sie im Auto ist, dann ist sie durchaus preiswerter, weil sie gar nicht so oft häufig entladen wird und geladen wird. Und ich kann mich noch gut an den Podcast erinnern, da ging es auch um stationäre Batterien, die man benutzt zum Beispiel bei Photovoltaikanlagen. Dies haben auch wiederum noch eine viel höhere Qualität, weil sie halt auch jeden Tag geladen und entladen werden. Und dieses berücksichtigt der Rechner überhaupt nicht.
Jetzt kennen wir diese Degradationskurven von Batteriezellen. Herr Groß, sind diese Verfallskurven denn eigentlich linear oder in irgendeinem Fall linear? Also dass man sozusagen diese Kurve Jahre hinaus einfach weiter malen kann? Oder sind die irgendwie degressiv, progressiv?
Also sie sehen aus, als wenn sie einigermaßen linear wären. Allerdings als Wissenschaftler, wenn man Zerfallsprozesse hat, dann würde man immer normalerweise einen exponentiellen Abfall annehmen, der am Anfang eher steiler geht. Und die Kurven, die mir vorliegen, zeigen oft auch sozusagen einen stärkeren Abfall in den ersten Zyklen und dann wird das ein bisschen flacher.
Jetzt verändere ich mal ein bisschen die Parameter in dem Rechner von Stefan Klapsus hier. Da würde ich einfach mal fiktiv angeben, was wäre denn, wenn ich mein Handy komplett anders behandeln würde. Jetzt gebe ich zum Beispiel bei Ladezyklen pro Woche mal 14 an. Jetzt stelle ich mir vor, ich würde zum Beispiel jeden Tag im Büro auch nochmal aufladen. Weiterhin bis 100% aufladen natürlich, würde aber bis 0% entladen. Das geht in Kombination natürlich nicht, weil so oft oder so intensiv nutze ich mein Handy nicht. Aber was passiert denn, wenn ich das quasi bis 0% immer komplett entlade? Die Ladegeschwindigkeit würde vielleicht mit einem Schnelllader bei 3C liegen. Und das weiß ich ja auch, dass wenn ich das mit einem Schnelllader mache, dann ist die Temperatur vielleicht ein bisschen höher. Ich gebe jetzt hier einfach mal 45 Grad an. Und dann passiert Folgendes, dieser Rechner, der spuckt mir aus, dass mein Handy nur noch 0,4 Jahre überleben würde und schon nach 300 Zyklen schlapp machen würde. Herr Latz, das klingt ja ehrlich gesagt dann sehr, sehr schwierig. Was sagt Ihr Gefühl? Stimmt das sozusagen von dem Hub her mit Blick auf die Parameter, die ich am Anfang eingegeben habe?
Naja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, also auf die genaue Zahl würde ich mich jetzt nicht wirklich verlassen. Aber dass man eine ganz drastische Reduktion der Lebensdauer erwarten würde, ist, glaube ich, ziemlich klar. Man redet so einfach von der Degradation der Batterie, aber im Grunde genommen sind es die Komponenten, die in der Batterie sind, die degradieren. Also wir haben ja positiven und negativen Pol, den man als Kathode ist die positive Pol und Anode ist der negative Pol. Und dann hat man den Elektrolyten und man hat eben Grenzflächen zwischen diesen Komponenten, zwischen den Elektrolyten und den Elektroden. Und für jede dieser Komponenten hat man unterschiedliche Degradationsmechanismen, die bei unterschiedlichem Ladezustand unterschiedlich effizient sind. Wenn sie sehr tief entladen, also das, was Sie gesagt haben, auf 100% Depth of Discharge, dann sind alle Lithium-Ionen sind in dem positiven Pol, in der Kathode. Und die meisten der verwendeten Materialien in Batterien werden dann einfach größer, die blähen sich auf. Und wenn man sie dann wieder entlädt, dann ziehen sie sich wieder zusammen. Und das ist eine mechanische Belastung, die dazu führen kann, dass dieses Kathodenmaterial crackt, also Risse zeigt, oder dass es Kontakt zu den Nachbarpartikeln verliert. Also Kathoden sind nicht Blöcke von Material, sondern das sind Pulver, die zusammengeklebt und gepresst werden und mit Kleberbinder, nennt man das, zusammengeklebt werden. Und dann werden auch noch zusätzliche Leitruse, die die Leitfähigkeit verbessern, hinzugefügt. All dieses Netzwerk wird dann beschädigt und führt dann zu Verlusten. Gleichzeitig bei sehr hohem Ladezustand, also wenn man die Batterie dann voll geladen hat, sind die gesamten Lithium-Ionen jetzt in dem negativen Pol, also in der Anode. Und was man dort hat, ist, dann der Zustand, das, was vorhin Axel gesagt hat, dass schlicht kein Platz mehr ist in dem Material, in dem Graphit, und dass es dann tendenziell dazu kommen kann, dass sich Lithium auf der Oberfläche des Materials absetzt und dann direkt im Elektrolyt ausgesetzt ist, dort Reaktionen stattfinden, die dann zu einem Verlust führen von Lithium. Gleichzeitig hat man bei sehr hohem Ladezustand den größten Potentialunterschied, also die größte Spannung, was wiederum jetzt auf der Seite der negativen Elektrode zu Reaktionen des Elektrolyten führen kann, der dann zersetzt werden kann. Also genauer gesagt, kann es zu Reaktionen des Salzes, das in dem Elektrolyt gelöst ist, führen, die den Widerstand gegen den Strom im Elektrolyt vergrößert und damit tendenziell weitere Degradationsmechanismen hervorrufen kann.
Ja, Patrick hat mir vor kurzem im Biergarten das mal in seinem Handy, in seinem Handymenü gezeigt. Sein Handy weist da wesentlich bessere Werte auf als das, was wir im Eingangsstatement gehört haben. Also das sind dann in der Realität 2 Jahre und 82%. Herr Groß, kann das eventuell an dem Batteriemanagementsystem irgendwie liegen? Also schonende Ladefenster zum Beispiel, Vorkonditionierung und so weiter?
Das kann natürlich sehr gut dran liegen. Tatsächlich kann ich sagen, ich habe ein 4 Jahre altes iPhone und meine Ladekapazität ist auch noch 82%. Ich glaube, wir müssen ein bisschen berücksichtigen, worauf beruhen diese Kurven. Und diese Kurven, die man hat, die dann benutzt werden, werden eigentlich durch viele Experimente erzeugt. Man hat also die Batterien, man macht verschiedene Bedingungen, man ändert die Temperatur, man ändert die Ladung, man ändert die Ladungszahl und dann kriegt man Kurven raus. Und dann hat man sozusagen Ergebnisse und dann versucht man, und das vermute ich, ist auch ein Batterierechner gemacht haben, aus diesen Kurven in ein mathematisches Modell zu bringen. Und deshalb ist eigentlich auch Alterung ein statistischer Prozess. Es beginnt mit kleinen Prozessen auf atomarer Ebene und ob die sich dann dazu weiter ausbreiten oder nicht, das kann passieren oder nicht. Und deshalb ist es immer, müsste man eigentlich auch immer bei diesen Kurven sozusagen einen Unsicherheitsbalken eingeben. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so ist? Das wird häufig nicht gemacht, das verstehe ich auch. Aber eigentlich ist so eine Aussage, ohne zu sagen, ja, es würde eine Kapazität, sage ich mal, von 80 ± 5% haben. Das wäre eigentlich dann eine Aussage, die dann gesicherter ist, als zu sagen, sie hat nur 80% Kapazität nach diesem Lade- und Entladeverhalten.
Sebastian Weinholz hat uns über YouTube geschrieben, vielen Dank dafür. Dieser Degradationswert im Menü meines Telefons ist für mich völlig sinnlos, seitdem er am Freitag mal eben locker 11 Prozentpunkte wieder nach oben auf nun 92% gesprungen ist. Wie kann das überhaupt sein? Ja, Herr Groß, die Frage gleich mal an Sie. Wie können Sie das erklären?
Dazu müsste ich ja wissen genau, wie das iPhone diesen Wert bestimmt und so weiter. Und dass tatsächlich natürlich auch manchmal Prozesse vorkommen, die wir sagen reversibler, also umkehrbar sind, das könnte auch der Grund sein. Ich wage jetzt also ehrlich gesagt nicht dafür eine definitive Antwort zu geben, das kann ich nicht.
Aber Herr Latz, Sie machen ja auch entsprechend Modelle für zum Beispiel den State of Charge, also die Schätzung, wie ein Gerät sagt, so und so ist mein Ladezustand. Gilt das auch für den State of Health, also quasi die Abschätzung, meine Batterie ist jetzt so und so weit degradiert, die kann ja physisch nicht einfach wieder besser werden, das ist ja klar. Insofern, wie erklären Sie sich das?
Was man weiß, und man sieht das ja auch, wenn man ein E-Auto hat, wenn man in einem kalten, wenn man Winter fährt, dann hat man eine Reichweite, die deutlich geringer ist als die Reichweite, die man hat, wenn man im Sommer fährt. Das heißt, dieser Temperatureinfluss, den man für den SOC hat, ist in gewissermaßen natürlich auch für den State of Health. Mit der State of Health ist nichts anderes als das, was wir vorher besprochen haben, nämlich wie viel Restkapazität habe ich denn noch? Und ich meine, ein Batteriemanagementsystem schätzt es also ab, wie viel Kapazität kann ich momentan unter den gegebenen Umständen, die ich jetzt messe, Temperatur und vielleicht vorheriger Ladezyklus, wie viel kann ich jetzt da rausziehen? Und das kann natürlich schon dazu führen, dass der Ladezustand oder das State of Health oder was immer auch angezeigt wird, wieder ansteigt, obwohl man überhaupt nichts macht. Also man weiß sogar, in einem sehr frühen Zustand der Batterie aufgrund von Produktions Bedingungen kann es beginnen, sogar teilweise noch zu einem Anstieg der zur verfügbaren Kapazität führen, einfach aus produktionstechnischen Gründen, die ich vielleicht erklären kann. Das heißt, dieser nichtlineare Änderung, auch wenn ich scheinbar nichts mit der Batterie mache, die Zustände, unter denen die Batterie betrieben wird, einfach die äußeren Zustände sich ändern. Und das kann natürlich auch zu einer Änderung des Ladezustandes führen. State of Health ist ja nichts anderes als die verfügbare Kapazität. Wenn der State of Health irgendwie umgerechnet wird aus dem momentan noch verfügbaren State of Charge, dann kann es zu diesem Anstieg kommen, wenn er vielleicht bei tiefen Temperaturen sich das angeschaut hat, dann nach Hause gekommen ist, das Handy wärmt sich auf und merkt, aha, da kann ich doch mehr, viel, viel mehr rausziehen, als ich vorhin dachte. Und deshalb gibt es einen besseren State of Health an.
Dann widmen wir uns jetzt mal diesen 5 Batterieparametern, die Stefan Klapsus da für seinen Online-Rechner benutzt hat. Das sind folgende, und zwar wie oft ich lade, also Ladezyklen pro Zeiteinheit, wie voll ich meine Batterie lade, den State of Charge, wie leer ich meine Batterie lade, das ist der Depth of Discharge, sozusagen das Entladelevel, dann wie schnell ich auflade, ne, die Ladegeschwindigkeit, die haben wir in diesem Podcast schon relativ häufig besprochen mit der C-Rate und dann natürlich die Temperatur, ob ich meine Batterie heiß oder kalt behandle. Herr Groß, welcher von diesen 5 Werten würden Sie denn sagen, ist so der wichtigste, wenn es um die Degradation von Batterien geht?
Von unseren Untersuchungen zu Degradationsmechanismen würde ich eigentlich sagen, dass die Ladegeschwindigkeit eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Denn die Prozesse auf atomarem Niveau, über die wir jetzt momentan noch nicht reden wollen, die hängen ganz stark davon ab, wie viele Ionen pro Zeiteinheit in das Material rein und rausgehen, also zwischen Elektrode und Elektrolyt ausgetauscht werden.
Herr Latz, worauf jetzt wahrscheinlich alle Hörer warten, die Tipps, die ganz konkreten zur Handhabung der Batterie. Erklären Sie doch mal, wie sollte man seine Batterie am besten behandeln, damit sie möglichst lange leben kann?
Naja, was Herr Klapsus da auf seiner Webseite angegeben hat, geht schon in die richtige Richtung, wie wir vorhin gesagt haben. Also qualitativ stimmt das alles. Die Batterie altert am wenigsten, wenn sie wenig geladen ist. Also so im mittleren Ladezustand von 50% ist fast perfekt. Das ist aber auch nicht linear. Also man kann dann nicht sagen, bei 60% habe ich jetzt einen geringeren. Und zwar wissen wir, dass das kalendarische Altern eben von dem Ladezustand eigentlich der Graphitanode abhängt. Man kann dann bestimmte Bereiche angeben, in denen man eine recht lange Lebensdauer erwarten kann. Und dann gibt es einen Sprung. Und man hat ein Fenster, in dem die Lebensdauer plötzlich relativ stark abnimmt. Das heißt, dieser Beitrag des kalendarischen Alters ist eigentlich für die lange Lebensdauer wirklich sehr, sehr entscheidend. Für das kurzfristige Beeinflussen der Lebensdauer ist das, was Axel gesagt hat, die Laderate eben entscheidend, weil es da eben zu diesen sehr desaströsen Degradationsphänomenen kommen kann. Das permanente Entladen ist dazu eigentlich sehr viel weniger. Das ist sogar so, dass es die Alterung reduzieren kann, die Alterungsrate, die Geschwindigkeit, mit der die Batterie altert, reduzieren kann, wenn man permanent entlädt. Also eine Batterie von einem E-Bike bei 100% zu lagern, ist sehr viel schlimmer als ein Handy auf 100% zu laden, das dann natürlich sich permanent entlädt. Dann hat man kurzfristig eine schnelle Alterung, aber durch das stetische Entladen hat man einmal den Mechanismus, dass das Entladen selbst einen der Alterungsmechanismen verlangsamt. Wenn man eine Batterie bei tiefen Temperaturen lädt, ist das sehr, sehr viel schlimmer, als wenn man sie bei hohen Temperaturen lädt. Vielleicht erinnern sich die Zuhörer noch an das sogenannte Dreamliner-Event. Das war dieses Ereignis 2013, dass ein Dreamliner der Boeing-Gesellschaft in USA landen musste, ich glaube in Boston, weil es zu einer Rauchentwicklung kam, die Batterie sich dort eben selbst entzündet hat. Und nach einer langen Untersuchung hat man eben herausgefunden, das lag unter anderem daran, dass die in Japan zu lange bei tiefen Temperaturen im Winter im Hangar gestanden hat, morgens dann aufgeladen wurde bei tiefen Temperaturen. Und dadurch wurde dann einer der wirklich schlimmen Degradationsmechanismen, das Plating und Thermal Runaway, in initiiert, was dazu führte, dass die ganze Zelle, also der ganze Zellblock anfing zu krokeln, sage ich mal, also wirklich also zu brennen. Das heißt, die tiefen Temperaturen verbunden mit der hohen Laderate, das ist das Schlimmste. Also man sollte das Lagern so bei mittleren Temperaturen 20 bis 30 Grad machen, auch das Laden eher bei diesen moderaten Temperaturen und nicht gleich, wenn man im Winter einen Winterspaziergang gemacht hat, nach Hause gehen und die Batterie dann laden bei kaltem Zustand, weil das sich nicht gut auf die Lebensdauer auswirkt.
Herr Latz, welche Rolle spielt denn nun die Zellchemie bei dieser ganzen Geschichte? Also wir haben hier im Podcast natürlich schon häufig über NMC, LFP, aber natürlich auch Natrium-Ionen-Batterien gesprochen. Das hat jetzt im Smartphone nicht so viel Bedeutung, aber vielleicht können Sie das mal ganz kurz zusammenfassen.
Ja, die Chemie ist relevant. Aber für die Klasse der Batterien, die momentan verwendet werden, wird der Nutzer keine allzu großen Unterschiede sehen, ob er jetzt eine LFP oder eine NMC 622 oder 111, das sind diese Anteile von Nickel und Kobalt in diesen Kathodenmaterialien. Da wird er keine allzu große Abhängigkeit, glaube ich, drin sehen. Was der Nutzer eigentlich weniger weiß, ist, dass der Elektrolyt und die Zusammensetzung des Elektrolyts unter Umständen eine sehr, sehr viel höhere Bedeutung hat für die Alterungsmechanismen. Das ist etwas, über das kein Batteriehersteller in der Öffentlichkeit redet, weil das sind die Geheimnisse der Batteriehersteller, die sie nicht gerne preisgeben, weil man kann durch die Beeinflussung des Elektrolyten, also diese Flüssigkeit, die zwischen Anode und Kathode ist, damit man die Ionen transportieren kann, durch Beeinflussung dieser chemischen Eigenschaften kann man die Lebensdauer massiv beeinflussen. Deshalb arbeiten auch viele oder einige Automobilhersteller mit Batteriefirmen zusammen, um das genau zu verlängern, um da bessere Elektrolyte zu bekommen und die Lebensdauer zu verlängern.
Jetzt kommen wir nochmal zu dem Online-Rechner von Stefan Klapsus. Dieser Rechner, der basiert ja teilweise zumindest auf einer Doktorarbeit von Bert Sebastian Paul. Der hat seine Dissertation an der Universität Ulm geschrieben. Und zwar mit dem Titel Ausfallwahrscheinlichkeiten von Lithium-Ionen-Energiespeicher in elektrifizierten Fahrzeugen. Das sind ja auch Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Beispiel von Ihren Kollegen, von zum Beispiel Lars von Kolzenberg. Da geht es um ein NMC-Batteriepack von Mercedes. Ihre Kollegen vom DLR haben da mal sehr plakativ ausgerechnet, wie das Ladeverhalten die Degradation beschleunigt oder optimiert. Stellen Sie das, diese Erkenntnisse bitte mal kurz vor.
Das war eine sehr interessante Kombination eigentlich von unterschiedlichen Doktorarbeiten. Also ich habe zwei unterschiedliche Doktoranden zu diesem Zeitpunkt. Ich habe sehr viel mehr Doktoranden, aber da war einer von Mercedes, der Jochen Stadler, und einer bei uns im DLR, der Lars von Kolzenberg. Die beiden Doktoranden haben miteinander geredet und da sagte der Lars, naja, lass uns doch mal versuchen, ob wir deine Experimente mit meinem Modell vielleicht besser verstehen. Und diese phänomenologischen Modelle haben die Eigenschaft, dass sie extrem viele Parameter anfitten müssen. Also man muss erstmal sehr, sehr viele Experimente machen, um überhaupt mal Parameter festzulegen, mit denen man dann vielleicht Aussagen darüber machen, wie ähnliche Batterien sich in der Zukunft verhalten. Das Modell von Lars brauchte eigentlich nur drei Parameter, das heißt, von den 28 Betriebszuständen für über 60 Batterien mussten dann nur drei Experimente rausgenommen werden und das gesamte restliche Alterungsverhalten der Batterien konnte Lars dann im Wesentlichen mit seinem Modell nachsimulieren.
Ich fasse das jetzt mal als Laie zusammen. Da gibt es jemanden, der jeden Tag auf 100% lädt sein E-Auto, da geht die Batterie relativ schnell kaputt, natürlich nicht ganz kaputt, aber degradiert umso schneller. Diejenigen, die das nur einmal pro Woche machen, da geht es langsamer und am besten schneidet die Batterie ab, wo ich tatsächlich meine E-Auto-Batterie zwischen 10% und noch nicht mal 50% bewege. Das ist ja deutlich was anderes, als wir in diesem Podcast ja immer so behaupten. Herr Groß, wie sehen Sie das?
Natürlich zeigt das mal wieder, dass das Verhalten, wie man eine Batterie lädt und entlädt, eine große Rolle spielt. Deshalb das kollidiert natürlich wiederum mit dem Autofahrer, der zum Beispiel eine lange Fahrt macht, der dann eben nicht bis 50% aufladen muss, sondern bis 80%, damit er doch vielleicht seine 300, 400 Kilometer weit kommt. Insofern muss man immer überall Kompromisse schließen zwischen seinem Nutzerverhalten, wofür brauche ich den Wagen. Wenn ich den Wagen nur im Stadtverkehr brauche, wo ich immer nur kurze Fahrten und dort sagen wir mal 20 Kilometer habe, dann kann ich es natürlich viel leichter schonend laden, als wenn ich lange Fahrten mit einem Batterieauto machen möchte.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Forschungsarbeit, die Sie seit Jahren, Jahrzehnten an den Unis leisten und wollen da mal ein paar nähere Einblicke haben. Herr Laatz, Sie entwickeln ja ebenfalls Batteriemodelle, Sie haben es gerade schon erklärt, im Zusammenhang mit diesem Test, den Sie vorgestellt haben. Gehen Sie denn da eigentlich ähnlich vor wie Stefan Klapsus jetzt auch bei diesem Rechner?
Wir entwickeln Modelle, also wir wenden nicht Modelle an, sondern wir entwickeln Modelle und entwickeln auch die Programme, mit denen diese Modelle gelöst werden, also die Software dazu. Diese Modelle sind alle motiviert durch die zugrunde gelegenen physikalischen, chemischen Mechanismen, also sogenannte physikalisch basierte Modelle. Die Modelle müssen zum Teil durch Experimente natürlich validiert werden, wie man sagt. Unser großes Ziel in meiner Abteilung ist, dass wir eigentlich die Batterieentwicklung umbauen wollen, also eine digitale Zellentwicklungsstrategie etablieren wollen, die es den Automobilherstellern, den Batterieherstellern erlaubt, sehr, sehr viel schneller als durch reine Experimente schon vorher ganze Szenarien oder Batterie Designs auszuschließen und sich nur auf die Wesentlichen zu konzentrieren und dort dann ihre Experimente zu machen. Wir sind also sehr viel stärker an der Material dran, als das der Rechner von Stefan Klapsus ist.
Herr Groß, welche Mechanismen der Zelldegradation gibt es denn überhaupt? Haben denn diese 5 Parameter, die wir jetzt da immer besprochen haben, denn alle dieselben chemischen Konsequenzen auf atomarer Ebene auch?
Die Art und Weise, wie wir Batteriestrukturen und Prozesse modellieren, ergänzt sich sozusagen sehr gut zu dem, wie es der Arnulf Laatz macht. Während Arnulf eine ganze Batterie modellieren kann, aber auf dem Kontinuumsniveau, beschreiben wir Prozesse in Materialien an Grenzflächen auf atomarem Niveau. Wir kennen unsere Gleichung, wir müssen Quantenchemie machen, wir müssen die Schrödinger-Gleichung lösen, können dort aber Materialparameter ausrechnen. Unser Nachteil ist, dass wir nicht größere Strukturen berechnen können. Wir können Einkristalle berechnen oder Strukturen, die eine Größe von Nanometer haben. Und dort können wir aber den Einfluss der Zellchemie sehr gut untersuchen. Wir haben tatsächlich auch die Anfangsprozesse für das sogenannte Dendritenwachstum in Batterien untersucht. Dendriten sind kleine Drähte, die aus Metallanoden hinauswachsen und zu einem Kurzschluss führen und die Hauptursache für Batteriebrände sind. Und wir konnten zeigen, dass die sehr stark mit dem Verhalten der Lithiumatome auf der Oberfläche, auf der Grenzfläche abhängen, ob es eine raue Oberfläche gibt oder eine glatte Oberfläche. Wir können auch mit enger Zusammenarbeit mit den Kollegen Degradationsprozesse, Zersetzungsprozesse von Elektrolytmolekülen untersuchen. Tatsächlich sind viele dieser Metallanoden sehr, sehr reaktiv. Und das bedeutet, wenn Sie ein Molekül darauf setzen, dann bleibt das nicht intakt, sondern zerfällt. Und ein wichtiger Parameter, den wir vorhin vielleicht noch gar nicht besprochen haben, ist dort auch die Zellspannung. Lithium-Ionen-Batterien haben einen großen Vorteil, sie haben eine große Spannung. Das bedeutet auch, dass sie eine hohe Energiedichte haben. Aber damit bezahlt man noch einen Preis. Wenn wir eine Spannung von 4 Volt haben, bedeutet das, dass wir beim Laden und Entladen stark oxidierende und stark reduzierende Bedingungen haben. Und darunter leiden die Materialien. Das heißt, wenn Sie Batteriechemien haben, die eine geringere Spannung haben, können Sie die Prozesse, die diese Degradationsprozesse verhindern. Allerdings, Sie zahlen immer einen Preis. Der Preis ist halt kleinere Spannung, geringere Energiedichte. Und das ist sozusagen eigentlich wie überall bei der Materialentwicklung das gleiche Sache. Wir müssen immer verschiedene Faktoren berücksichtigen. Wie effizient sind die Geräte aus den Materialien? Wie lang leben sie? Und dann gibt es oft Faktoren, die zwar dafür führen, dass sie weniger effizient sind, aber länger leben. Und dann muss man entscheiden, will ich eine langlebige Batterie haben, die nicht so eine hohe Leistung hat? Oder will ich eine sehr hoch gepushte Batterie haben, die sehr viel Leistung bringt, aber nur kurz lebt?
Herr Lartz, Ihr Haupthilfsmittel für Ihre Forschung ist natürlich der Computer und Sie haben auch sehr viele Mathematiker so in Ihrer Gruppe. Für uns ist das immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Verzichten Sie nicht so auf diesen spannendsten Teil der Batterieforschung vielleicht, nämlich das Laborexperiment?
Ich würde es einfach mal umdrehen. Ich glaube, was vielleicht wenigen so richtig bewusst ist, dass man, um irgendein Experiment analysieren zu können, braucht man Modelle. Es gibt, wenn man nur Experimente machen würde, würden irgendwelche Datenreihen rauskommen, die eigentlich bedeutungslos sind, solange man sie nicht mit irgendeiner Art von Theorie oder Modell analysiert. Also was wir machen, ist gewissermaßen die Sprache vergrößern, das Instrumentarium vergrößern, mit denen wir Experimente analysieren können. Wir können durch bessere Modelle aus den gleichen Experimenten mehr Informationen extrahieren. Wir können neue Experimente interpretieren, die vorher vielleicht nicht interpretierbar waren. Insofern darf man sich unsere Arbeit nicht isoliert von den Experimenten, vom Labor vorstellen, sondern es ist gemacht, um auch den Kollegen im Labor ihre Experimente noch verständlicher zu machen. Und KI-Methoden oder mehr Einsatz von KI-Methoden macht diese Wechselwirkung sogar noch wichtiger.
Wir machen Computerexperimente. Wir setzen was rein, wir lassen die Computer laufen, kriegen ein Ergebnis. Es ist auch der Trend der Zeit, genau wie Arnulf gerade erzählt hat, dass das häufig in sehr, sehr enger Verbindung mit Experiment gemacht worden ist. Wir haben dort immer verschiedene Sichtweisen, weil wir mehr auf dem atomaren Niveau laufen. Und für mich ist es auch sehr, sehr spannend, fundamental zu verstehen, was treibt überhaupt eine Batterie an. Und ich nerve meine Kollegen auch immer, dass ich ihnen dann damit auch sage, was sie messen, was ist denn eigentlich der grundlegende chemische Prozess. Und oft stelle ich fest, dass sie dort auch gar nicht so sehr das im Detail sehen können, weil ihre Experimente ihnen das gar nicht sagen. Das heißt, wir haben eine Lupe, wir können da reinschauen und können gucken. Natürlich ist immer der ultimative Test, sind unsere Rechenergebnisse in Übereinstimmung mit dem Experiment. Wir können innerhalb von einer Woche 100 Elektrolyte durchrechnen und wir haben das mit Kollegen gearbeitet und das hat jeweils ein paar Wochen gedauert, bis dieser Elektrolyt dann auch synthetisiert worden ist. Das heißt, wir sind viel, viel schneller darin, erste Tests zu machen. Wie gesagt, man muss dann auch immer vorsichtig sein, ob unsere Rechnungen dann wirklich stimmen. Aber damit können wir den ganzen Prozess der Batterie, der Materialentwicklung für Batterien eindeutig beschleunigen. Und das ist ein wichtiger Beitrag. Wie gesagt, aber persönlich habe ich natürlich auch aus bewussten Gründen Theorie gewählt, weil es mich auch selbst sozusagen fasziniert, die grundlegenden Prozesse in Batterien zu verstehen. Warum, was treibt eine Batterie an, warum funktioniert sie überhaupt und so weiter.
Herr Groß, Herr Lartz, herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, teilen Sie doch mal Ihre Ergebnisse von dem Rechner von Stefan Klapsus mit uns. Das würde uns sehr interessieren und auch Ihre Gedanken oder Ihre Einschätzung, ob das so für Sie passt, ob das irgendwie realistisch ist. Ansonsten hören oder sehen Sie uns am nächsten Sonntag wieder. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.